Gnade sei mit euch und Friede von Gott und seinem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Text für heute Morgen steht im Markus Evangelium Kapitel 6. Dort heißt es, Jesus ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich über ihn. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Eigentlich ein trauriger Text. Jesus wollte viel tun. In seiner Vaterstadt, wo er groß geworden ist, in Nazareth, Bethlehem geboren, aber in Nazareth aufgewachsen. Und er war schon überall woanders und die Leute haben auch manches gehört. Wunderwerke, gerade zuvor hat er ein Kind von den Toten auferweckt. Das hat sich rumgesprochen in Windeseile. Die Leute waren gut informiert über das, was er gesagt und was er getan hat. Und jetzt kommt er nun endlich mal nach Hause, nach Nazareth. Und als volljähriger Jude ab 13 Jahren nach Bar Mitzwa ist man berechtigt oder darf man aus der Tora vorlesen. Und Jesus als Jude stellt sich dann vorne hin und lehrt die Gemeinde am Sabbat. Und sie erstaunten über seine Weisheit. Wow, was der sagt und die Zusammenhänge, das ist was Besonderes. Und sie wussten natürlich von den Wunderwerken, die er getan hatte, wie viele Kranke er schon geheilt hat, wenn nicht alles gesund geworden ist. Und normalerweise ist diese Reaktion, wenn er in anderen Synagogen aufgetreten ist, dass die Leute schwer beeindruckt waren. Dass sie gesagt haben, der redet mit Vollmacht und nicht so wie unsere Rabbis oder die Pharisäer oder Schriftgelehrten. Der hat was, was die anderen nicht haben. Und viele fragten dann auch, ist das vielleicht der Messias, auf den wir so lange warten? Oder ist es ein weiterer Prophet wie Johannes, der auf den Messias hinweist? Das waren immer meistens die gängigen Meinungen, die die Leute hatten. Als Jesus seine Jünger mal fragte, was sagen denn die Leute so über mich? Ja, du bist, einige sagen Elia, einige Prophet. Und ihr, was sagt ihr? Du bist der Christus, der Sohn Gottes, sagt Petrus für alle. Und damit hat er recht. So war eigentlich die Reaktion in den anderen Dörfern. Doch hier in Nazareth war die Reaktion eine ganz andere. Sie waren zwar erstaunt über die Weisheit und die Wunderwerke, die er woanders tat, aber dann kam, das ist doch der Zimmermann. Das ist doch Jesus, der hat doch mit meinem Jungen zusammen damals gespielt. Der hat doch hier, das ist doch der Bruder von Jakobus, den kennen wir doch. Und die anderen Brüder auch und seine Schwestern. Wir kennen doch die ganze Familie. Und die Reaktion, als sie das merkten, dass er einer von ihnen war, sie kannten ihn noch als kleines Kind. Da steht hier, sie ärgerten sich an ihm. Das heißt wörtlich, eigentlich steht da, sie wurden zur Sünde verleitet. Wieso das? Haben die was Böses getan? Sie nahmen Anstoß und wendeten sich von ihm ab. Das bedeutet das. Sie nahmen Anstoß und wendeten sich von ihm ab. Du bist doch der Junge. Wie bist du jetzt auf einmal so einer? Das kann doch gar nicht sein. Das passt mit unserem Denken nicht zusammen. Wir kennen dich nur als Teenager, als Jung und nicht als irgendwas anderes Großes. Was gilt jetzt? Jesus wird hier festgelegt. Die anderen, wo er nicht bekannt war, die waren offen für das Neue, für das, was er in dem Moment sagte, was er tat. Aber in seinem Dorf konnte er genau das Gleiche tun. Und die hatten die gleichen Informationen, aber sie waren gefangen von der Vorstellung, du bist unser Jung aus dem Dorf. Und das bist du immer noch. Und sie waren nicht offen für das, was Jesus eigentlich wollte. Sie distanzierten sich von ihm, wendeten sich ab. Und das ist ja der Urbegriff von Sünde. Sünde heißt ja nicht, ich habe zu viel Kuchen gegessen und habe mal dies oder das falsch gemacht, sondern ich wende mich von jemandem ab, ich wende mich von Gott ab. Das ist Sünde, der Abstand, von den der Mensch freiwillig gewählt hat von Gott. Und die fatalen Folgen waren, er konnte dort keine Wunderwerke wirken. Aber Jesus ist doch nun allmächtig. Er kann doch überall alles zu jeder Zeit. Wieso konnte er nicht? Interessant. Immer wieder hat Jesus gesagt, wenn jemand zu ihm kam, der krank war, wo Jesus die letzte Hoffnung für ihn war, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich gerettet. Dass du mir zutraust, dass ich dich gesund machen kann. Dass du auf alles auf eine Karte setzt und diese Karte bin ich. Und weil du das tust, bist du jetzt gesund. Spontan. Und das war nicht nur eine einzelne Erfahrung, sondern die Menschen haben es zuhauf gemacht, überall. Hast du gesehen, der Aussätzige, der ist auf einmal gesund. Der Lahme, der immer vor der Tür saß, der kann wieder gehen. Ganz häufig hat er sie gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Hat den Blinden gefragt, ja, ich meine, es ist offensichtlich, was der wohl will. Was willst du, dass ich dir tun soll? Sag es mal mit deinen Worten. Was wünschst du dir von mir, von Gott? Sprich es mal aus, deine Not, deinen tiefsten Wunsch, dass ich sehen kann. Und andere haben wahrscheinlich anderes gesagt. Wende dich an Gott, steckt dahinter. Bete, sag es, trag es nicht nur in deinem Herzen, sondern sprich mit Gott. Das steckt dahinter. Und glaube. Und hier festgelegt. Und nichts passierte. Einige wenigen Schwachen, denen legte er die Hände auf und heilte sie. Das waren wahrscheinlich die, die genau in dieser Situation waren. Jesus, okay, ich kenne dich noch als Kind, aber ich bin so krank. Erbarmlich. Ich traue dir das zu. Und Jesus wunderte sich über ihren Unglauben. Und dann ging er in die anderen Dörfer ringsumher und lehrte. Nazareth fast ausgespart. Und jetzt fragt sich einer, was hat denn das jetzt mit Volkstrauertag zu tun? Da bin ich mal gespannt. Wir gucken zurück auf zwei Weltkriege. Und nicht nur leider auf zwei Weltkriege, sondern auf die Opfer von vielen Terrorregimen. Menschen, die leiden, auch in unseren Tagen, unter Gewaltherrschaft. Wir gucken auf Menschen, die andere Menschen beklagen, die ihnen genommen worden sind durch Gewaltherrschaft. Aber klar, der Fokus, die zwei fürchterlichen Weltkriege. Da haben sich Menschen an Jesus geärgert und sich von ihm abgewandt. Und dann wurde es dunkel, weil er das Licht der Welt ist. Wenn man sich von Jesus abwendet, dann wird es dunkel um einen. Und das sind die dunklen Kapitel unserer Geschichte. Was ist da denn passiert damals, dass es so dunkel war? Sind wir nicht das Land von Luther, der Reformation, der Glaubensaufbrüche, wo so viel passierte? Ja. Aber wie war die Zeit gekennzeichnet vor dem Ersten Weltkrieg? Zuvor gab es die große Zeit, die immer noch anhält, des Rationalismus. Was nicht wissenschaftlich beweisbar ist und was nicht logisch ist, was in meinen Kopf und in meine Vorstellung nicht hineingeht, das ist nicht existent. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Das hat die Zeit geprägt. Wunder waren anstößig. Damit war Jesus anstößig. Die Leute haben sich an ihm geärgert und die Theologen haben versucht, den Anstoß nicht so anstößig zu machen, indem sie sagten, naja, okay, das kann man vielleicht alles erklären wissenschaftlich. Da sind wir jetzt schon ein wenig weiter. Der Mensch entwickelt sich weiter zu einem höheren Wesen, sittlich und gut, das konnte man verkaufen. Die christliche Religion als die Erziehung zur Moral und Tugendhaftigkeit, das war die Zeit vom Ersten Weltkrieg. Anständig, hilfreich und gut sei der Mensch. Hören das noch von Goethe. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Und hat einen Strich durchgezogen, durch die Menschlichkeit, durch die Tugendhaftigkeit. Dieser weit entwickelte Mensch, der sich schon über sich heraus zu einem tugendhaften Wesen empor entwickelt hat, wird zum barbarischen Tier. Schlachtet in sinnlosen Kampf sich gegenseitig ab. Ein tiefer Sturz nach dem Hochmut. Der Mensch könnte sich selbst erlösen durch seine Moral, seine Tugendhaftigkeit. Auf das war christlicher Glaube reduziert. Ein tiefer Absturz. Und dann der Zweite Weltkrieg. Da hat sich einer zum Messias gemacht, zu einem, der das Volk aus der Dunkelheit herausführt, der kleine Gefreite aus Österreich, wurde auf einmal zum Großen und hat alle verführt. Und alle haben sich verführen lassen, die meisten. Wollt ihr den totalen Krieg? Und sie sagten ja. Und dann wurde es dunkel, ganz dunkel, noch dunkler als vorher. Und was war das Hauptaugenmerk? Das Volk Israel. Das sollte ausradiert werden. Und da merkt man, wo die Kräfte herkommen. Wieso gerade Israel? Das ist das Interesse dessen, der der Gegenspieler Gottes ist, des Teufels. Doch wer Israel antastet, tastet den Augapfel Gottes an. Das bleibt nicht ungestraft. Und alle Versuche, diese Gewaltherrschaft vorzeitig noch abzubiegen durch Attentate, wir kennen sie alle, sind alle niedergeschlagen. Die einen haben das proklamiert als Vorsehung, dass sie auf dem richtigen Weg seien. Und die anderen haben gemerkt, wir müssen doch noch tiefer fallen. Gott lässt das zu. Das ist bitter. Und so haben wir nun viele Millionen Leute zu beklagen, weil es so dunkel war, weil Jesus abgelehnt wurde, weil man ein Bild hatte, aber nicht mehr an sich heranließ von ihm. Man hat sein Wort nicht mehr getraut. Jetzt können wir sagen, was hat das mit uns zu tun? Wir sind doch als Christen da fein raus. Wir sind dankbar, Gnade später Geburt. Wie Helmut Kohl sagte, ja natürlich, das ist wirklich eine Gnade. Denn wie hätten wir uns verhalten, wenn der Druck so groß ist? Wenn wir es verlernt haben, den Mund aufzumachen und zu unserer Überzeugung zu stehen, dann wird es gefährlich. Denn erleben auf einmal andere Leute Rückenwind. Demokratie lebt davon, dass man seine Meinung sagt und dass man andere ausreden lässt, aber dass man auf Gefahren hinweist. Das kostet Mut, aber das brauchen wir. Und wie viel mehr Mut braucht es, dass wir auf Jesus hinweisen? Wie häufig wird man an den Rand gestellt, hat das Gefühl, Leute machen sich lustig über einen. Aber es gibt genügend Menschen, die diese Botschaft suchen und sich freuen, wenn jemand zu seinem Glauben steht und jemand sagt, das glaube ich, ich kann es dir nicht beweisen, aber Jesus lebt, ich habe es erfahren. Er hat das und das und das in meinem Leben getan. Und da wurde es Licht bei mir. Und Menschen sehen sich nach diesem Licht. Wir dürfen doch nicht mit hinterm Berg halten und auch nicht den Eimer drüber stellen über dieses Licht. Sind wir aus der Gefahr heraus? Oder gibt es vielleicht auch manchmal Situationen, wo wir Jesus festlegen? Wir würden zwar dann nicht sagen, das ist doch der Junge von nebenan, wie kann denn der jetzt auf einmal so reden und Wunderwerke tun, das geht doch gar nicht. Das ist nicht unsere Situation. Unsere Situation ist aber, dass wir vielleicht das, was wir mit Jesus erlebt haben, wie wir ihn bislang verstanden haben, ihn darauf begrenzen. Jesus, das ist der, der mir da hilft, der kann das. Und ansonsten das und das und das, das mache ich alleine und selber. Und da erwarte ich auch gar nicht mehr Großes. Ich glaube, wir stehen alle immer wieder in der Herausforderung, uns zu öffnen. Und dann lesen wir auf einmal Stellen wie, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Berg sagen, auf und schmeißt dich ins Meer und er würde es tun. Und wir stehen da und sagen, Jesus, wie meinst du das? Wortwörtlich? Wir werden immer wieder herausgefordert. Letzte Woche ging es um die Feindesliebe. Geht das? Trauen wir das Jesus zu? Trauen wir ihm das zu, dass er das in unserem Leben vollbringt? Dass er uns bewegen kann, aus eingefahrenen Faden herauszukommen? Jesus ist das Licht und er strahlt in die Dunkelheit. Und dort, wo Jesus in unserem Leben ist, wo wir ihn als Herrn und Heiland angenommen haben, dort zeigt er mit seinem Licht auch, wo es hingeht. Und manchmal in Ecken und in Bereiche, in Situationen, wo wir vielleicht nicht alleine hineingehen würden. Aber Jesus sagt, vertrau mir. Ich bin mehr und größer, als du denkst. Lege mich nicht fest auf deine paar Erfahrungen, die du mit mir gemacht hast, sondern lass dich herausfordern von meinem Wort. Das, was ich damals und das, was ich weltweit getan habe und weiter tue und auch durch dich tun will. Amen. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du das Licht bist und dass du das Licht der Welt bist, das in diese Dunkelheit dieser Welt reinscheint. Und ich bitte dich, dass wir durch dich zum Licht für die Welt werden, dass du durch uns scheinst, dass wir von dir weitergeben können, dich nicht begrenzen, sondern dass wir offen sind, das bekennen und erfahren können, was du durch uns und in uns tun willst. Lass uns Hinweisschilder sein auf deine Liebe und Barmherzigkeit, die diese Welt so dringend braucht. Jesus, danke, dass du uns veränderst, wo wir dich aufnehmen. Dass du uns umgestaltest und ein neues Herz schenkst. Und gestalte unsere Welt um uns herum um, so wie du es haben möchtest, Herr. Gebrauche du uns, sende du uns als dein Licht. Amen. Wir haben letzte Woche